Kunst, die bewegt. Gespräche, die inspirieren. Ideen, die unsere Zeit prägen.
Ich liebe es, mit dieser Erwartungshaltung des Publikums zu spielen. Mental muss man sich relativ gut unter Kontrolle haben in dem Beruf. Und das merke ich halt immer mehr, wie wichtig das ist. Es ist auch okay, wenn es jemandem nicht gefällt, hat wahrscheinlich dann eben auch seine Gründe. Aber in irgendeiner Form soll sich etwas tun.
Was wirklich los ist in der Kulturnation. Der Kulturkompass mit Judith Belfki.
Herzlich willkommen beim Kulturkompass, in dem es heute um das Theater in allen seinen Facetten geht. Zu Gast ist eine Frau, die mühelos zwischen Musical und Sprechtheater, zwischen Komödie und Romantik, zwischen großem Drama und purem Bühnenwahnsinn hin und her springt und dabei aber nie die Haltung verliert. Julie Ettmeier, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, ich freue mich sehr über die Einladung, danke.
Fangen wir vielleicht ganz am Anfang an und fangen wir bei der Bühnenperson Julia Ettmeier an. Mhm. Was war der Moment, wo Sie gesagt haben, die Bühne, das ist mein Ort, da muss ich sein?
Ja, das ist wahrscheinlich gar nicht unbedingt ein spezifischer Moment gewesen. Da muss man sich selber ja kurz mal dran erinnern, wie das so war. Also ich kann nur sagen, ich habe als Kind eben schon getanzt, also schon ganz jung. Ich glaube, ich habe mit 4 oder 5 begonnen, Ballett zu tanzen in Linz in einer tollen Tanzschule. Und habe das sehr intensiv betrieben, meine ganze Kindheit und Jugend lang. Und also alle möglichen Stile und dann eben die ganzen Tanzwettbewerbe und so weiter. Und das war eigentlich mein erster Zugang zur Bühne. Also war es eigentlich ein sehr natürlicher, weil ich irgendwie als Kind damit quasi einfach groß geworden bin. Und der Wunsch dann zum Schauspiel zu gehen, der war eigentlich als Kind auch schon da. Ich habe es aber einfach nicht gemacht, sondern es war in meinem Kopf immer ganz logisch, dass das irgendwann mal passiert, aber war eigentlich immer nur getanzt und es gab bei uns keine wirklichen Theatergruppen oder auch in meiner Schule damals. Ich habe das einfach nicht wirklich praktiziert und wusste aber, irgendwann wird es das Schauspiel werden. So ganz selbstbewusst, glaube ich, als kleines Kind und naiv. Und dann, ja, und dann später habe ich mich dann dazu entschieden, die Musical-Ausbildung zu machen. Einfach aus dem Grund, weil ich diese 3 Sparten lernen wollte. Singen, Schauspiel und Tanz einfach noch weitermachen wollte. Und das, ja, das war eigentlich dann der Grund, warum ich in diese Richtung gegangen bin, um mich nicht entscheiden zu müssen zwischen diesen Sparten.
Gab es da irgendwelche künstlerischen Positionen oder Menschen, die Sie da auf dem Weg sehr geprägt haben, wo Sie gesagt haben, das hat mich irgendwie maßgeblich in eine Richtung gebracht?
Naja, dadurch, dass das so eine lange Entwicklung war, also dahin, wo ich jetzt bin, könnte ich jetzt gar nicht so wirklich sagen, dass das so ausschlaggebende Personen oder wenn es jetzt meinen Filme oder bestimmte KünstlerInnen waren, sondern das war irgendwie so eine persönliche Entwicklung in die Richtung, einen Geschmack bilden über lange Zeit. Kann mich jetzt nicht an einen Moment oder an eine Person erinnern.
Wenn man sie auf der Bühne sieht, dann sieht man genau diese vielen Talente, die sie mitbringen oder auch Interessen. Sie tanzen, sie spielen ganz normales Sprechtheater, sie singen auch. Also es gibt auch ganz viele komödiantische Momente, in denen ich sie gesehen habe. Liegt Ihnen da irgendwas näher oder ist das alles gleichwertig?
Ja, ich würde sagen, wenn Sie das auch so wahrnehmen, dann freue ich mich darüber, dass sozusagen diese Dinge miteinander verbunden in mir sind. So sehe ich es eigentlich auch. Also ich nehme ja nicht vor, jetzt spiele ich lustig und jetzt spiele ich dramatisch, sondern das ist alles in mir und wahrscheinlich in meinem Zugang auch an die Komik. Also das ist natürlich jeder Schauspieler, jede Schauspielerin weiß, also die Komödie ist umso lustiger, je ernster man sie nimmt. Aber das sind Dinge, die mich einfach auch interessieren, wie nah so etwas beieinander sein kann, wie schnell so etwas wechseln kann. Ich spiele gern damit, auf der Bühne zu changieren und natürlich ja die anderen Sachen, wie zum Beispiel Bewegung, Körper, also gerade von mir jetzt vom Tanz auch kommend, das hoffe ich und denke ich, macht mich als Schauspielerin aus, dass ich sehr körperlich arbeite und in diese Figuren gehe.
Ich kann mich erinnern, in der In der Volksoper, in dieser Produktion, in der Carmen-Produktion,
ja,
spielen Sie ja quasi eine ganz romantische Rolle der Michaela. Das ist eigentlich so eine Musical-Rolle, die quasi episch und Liebe und das ist alles irgendwie schön, auch wenn es dann ein bisschen bricht. Mhm. Und dann spielen Sie noch einen Gangster-Ganoven, der eine sehr komödiantische Rolle ist. Wie ist das, wenn das innerhalb eines Abends ist? Schalten Sie da um? Oder ich habe Sie zuerst fast gar nicht erkannt, weil es wirklich so eine extrem andere Rolle war.
Ja, das ging einigen so. Das ist ganz lustig, die Reaktionen nachher. Also für mich, muss ich sagen, ist genau das ein Riesengeschenk gewesen, weil für mich ist es völlig normal, so etwas zu tun. Also jetzt sagen wir mal im Bronski oder auf anderen Bühnen im Schauspiel für mich. Also ich musste da gar nicht drüber nachdenken, geht das, sondern das ist für mich irgendwie so sehr natürlich, da zu wechseln. Aber mir wurde dann bewusst, wie cool das ist, dass ich das auf der Volksopernbühne machen darf, weil ich glaube, für die ZuseherInnen der Volksoper ist das etwas, das ist nicht ganz normal. Da könnte man natürlich auch sagen, hey, wieso spielt sie beides, oder da hätte man ja noch einen Schauspieler nehmen können, der den dann Karriere spielt, aber genau das war natürlich mein Reiz und umso schöner die Reaktion, dass ich das Gefühl habe, dass auch das Publikum das total cool fand und das, ja, also das sind dann eben so Ideen, die ich schön finde, wenn man die, so sind vielleicht ein bisschen nischigere Ideen, aber die auf einer großen Bühne auszuprobieren und mehr in den Kommerz da zu bringen und dann gute Reaktionen dafür zu bekommen. Das ist das größte Geschenk. Das finde ich ganz toll.
Wenn man jetzt auf den Spielplänen schaut, dann tauchen Sie ja in sehr vielen Häusern in Wien auf und auch in vielen großen Häusern, also jetzt nicht in vielen kleinen, auch in vielen großen. Sie sind eben an der Volksoper, am Volkstheater, im Bronski, über das werden wir noch später sprechen, in Ihrem eigenen Theater, in der Josefstadt. Ist das Rastlosigkeit? Ist das Neugierde? Ist das auch ein, Sie haben vorher gesagt, sich nicht festlegen wollen, sondern ein bisschen offen bleiben?
Also ich bin super dankbar dafür, dass sich das einfach Step by Step so ergeben hat, diese Zusammenarbeiten, diese Verknüpfungen. Ja, jede einzelne Verknüpfung mit den Häusern könnte ich natürlich jetzt erklären, wo kommt das her, wie hat sich das entwickelt, aber das Zentrum, es dreht sich schon viel um das Bronski, also das hier ausstrahlt, diese Zusammenarbeiten. Und ich finde das ganz toll. Also ich finde, wir könnten das sowieso öfter in Wien machen, ein bisschen uns die Leute gegenseitig vielleicht ausborgen. Das gefällt nämlich, glaube ich, sowohl Publikum als auch den DarstellerInnen selber, ab und zu mal in andere Häuser zu schnuppern oder da auch mal vorzukommen. Jedes Haus funktioniert im Kern irgendwie gleich und dann doch ganz anders. Das ist auch für mich als Theaterleiterin extrem spannend, da zum Beispiel ein bisschen Einblick zu haben, wie funktioniert die Volksoper in der Administration zum Beispiel und wie funktioniert das Bronski, wie funktioniert das Simpel. Also ich kann nur sagen, ich liebe es, da überall vorkommen zu dürfen und ja, hoffe, dass das weiterhin so einfach so weitergeht. Ja.
Sie haben jetzt eh schon das Bronski und Grünberg angesprochen. Da waren Sie vor 10 Jahren, wenn ich das jetzt richtig rechne, mit im Gründungsteam, haben mit ein Theater begründet, das Sie auch heute künstlerisch leiten. Was war der Grundgedanke? Ich meine, es gibt in Wien ja irrsinnig viele Theater, die teilweise auch konkurrieren um Publikum. Was haben Sie gesagt, warum braucht es diesen Ort oder warum hat es damals diesen Ort gebraucht und warum braucht es ihn heute noch?
Ja, ich glaube, es gibt ja nie genug von irgendetwas. Wenn es eine neue Idee gibt, dann muss dafür Platz gemacht werden. Und das ist nicht nur im Theater so. Ich glaube, das ist ja überall auf der Welt irgendwie so. Es gibt neuen Input, neue Energie und die muss irgendwo hin. Und wir hatten einfach damals diese Energie, diese Idee. Und wir haben immer damals gesagt, einen Größenwahn, aber eben auch einen irrsinnigen Antrieb. Und ich glaube, damit sowas entstehen kann, das ist einfach ein Moment und den darf man dann einfach nicht verpassen. Und ich hatte da Gott sei Dank zwei Leute an meiner Seite, den Alex Pschill und die Kaya Dymnitzki, die da verrückt genug waren. Also wir zu dritt einfach gesagt haben, wir haben da jetzt Lust drauf und wir wollen zusammen weiterarbeiten. Und hey, am coolsten wäre es, wir hätten da einen Raum, in dem wir das machen können. Und das war mal die Grundidee. Und dann ging das alles ganz schnell. Einfach aus unserer spontanen Energie heraus. Und das ist eh im Nachhinein interessant, nochmal zu reflektieren, dass man es einfach machen kann, wenn drei Leute spontan dran glauben.
Was unterscheidet das Bronski und Grünberg von allen anderen Bühnen? Was macht das für Sie einzigartig?
Also vielleicht jetzt vom Künstlerischen, das wäre das eine, aber schon mal, wenn ich anfangen darf hinter der Bühne, finde ich, ist es das Menschliche, das, was mich und uns alle das, glaube ich, so lange jetzt machen lässt. Also das ist wirklich, sind sehr große, wichtige Freundschaften, die das alles zusammenhalten, weil man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass es in irgendeiner Form Sicherheit oder Finanzen sind. Es ist das Menschliche und das künstlerische Verständnis auch hier an einem Strang zu ziehen. Und das lässt das ganze Haus bestehen. Also das ist sowohl in der ganzen Verwaltung meine großartigen MitarbeiterInnen und auch natürlich das ganze künstlerische Personal, also meine ganzen SchauspielkollegInnen und die RegisseurInnen, die für uns für sehr wenig Geld unfassbare Arbeit leisten. Natürlich, man muss immer dazu sagen, das sind jetzt auch nicht Stücke, die man eins zu eins dann einfach ja, inszeniert, 6 Wochen, sondern das sind ja immer Uraufführungen, immer neue Texte, komplett neue Textfassungen. Jetzt kürzlich erst Faustclub von Moritz Beichel, der auch wieder immer komplett neues Stück geschreibt. Alex und Kaya schreiben auch ihre Stücke komplett selber. Also das sind natürlich, das ist ein riesen Arbeitsaufwand. Und der, ja, der steht dann immer nur dafür, dass man sagt, das ist ja mein, es ist ein sehr idealistischer Gedanke dahinter.
Ihr habt ja auch eine sehr erfolgreiche Romeo-Julia-Produktion zum Beispiel auch. Ist es ein bisschen das Konzept zu sagen, wir nehmen große Stoffe der Theatergeschichte und machen aber ganz zeitgenössische Blicke drauf? Könnte man das irgendwie als künstlerischen Faden sehen in dem Haus?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also eben aus der Not eine Tugend machen, das war eigentlich von Anfang an so ein bisschen unser Ding. Natürlich, weil man hat kein Geld und man hat aber eben eine große Idee. Das heißt, wie bringt man die Leute mal, wie kann man da Interesse wecken? Und das war einfach, die erste Idee war ja gut, wir wollen diese Erwartungshaltung von diesen großen Titeln. Und sie sind gratis, so die alten Stücke. Ja. Und genau, so kam mal die Ursprungsidee. Und dann hat sich das bei uns künstlerisch total gefestigt. Also das macht für mich auch wirklich großen Sinn. Ich liebe es, mit dieser Erwartungshaltung des Publikums zu spielen. Aha, wie macht jetzt das Bonski Romeo und Julia? Wie machen die jetzt Faust? Warum zur Hölle machen sie Terminator und so weiter? Das ist einfach lustig, damit zu spielen. Damals in der ersten Saison Titanic und so, diese ganzen großen Titel. Aber es ist eben auch etwas mit diesem Stoff, der uns interessiert, damit etwas Progressives, Neues, Lustiges zu tun.
Jetzt gibt es das Bronte seit 10 Jahren. Mhm. Was ist das wichtigste Learning daraus? Was Sie sagen, das hat mich überrascht dabei, dass Theater mal von dieser anderen Perspektive so funktioniert. Hat sich da auch viel verändert? Ist das Publikum ein anderes geworden? Da lag ja auch Corona immerhin dazwischen. Mhm. So nach 10 Jahren dort künstlerische Leitung, Gründung.
Ja, also die ersten Jahre, würde ich sagen, ist mal ein geschmackliches Festigen. Also wir wollten von Anfang an ein sehr starkes Profil bieten, also dass man eben weiß, wenn man ins Bronski geht, was man bekommt. Also und das, glaube ich, war die Arbeit der ersten Jahre und die, finde ich, ist uns gelungen. Ich glaube, Bronski ist mittlerweile so ein Name, eine Marke, die Menschen kennen und die auch deswegen vielleicht interessiert sind, wenn wir dann Kooperationen machen im Volkstheater. Also ich glaube, diese Marke, dieser Stempel, den wir da draufsetzen wollen auf unsere Arbeiten, der ist uns gelungen. Und das war, finde ich, eine harte Arbeit, aber eine schöne, weil das auch für uns immer wieder Momente waren, wo man kontrollieren konnte oder zum Beispiel, dass man sehr strikt bleibt, auch im Spielplan oder was Gastspiele betrifft. Da sind wir ganz strikt gewesen. So, wir machen eigentlich keine Gastspiele, weil das eben das Profil wieder so ein bisschen aufweicht. Nein, die Leute sollen schon für unsere Eigenproduktionen kommen und wissen, was sie an dem Abend erwartet und dann natürlich auch wieder überraschen. Also sie sollen nicht zu viel wissen, aber einen Stil meine ich, einen Blick auf Dinge, einen Humor. Und das Schöne ist auch, dass man über diesen Weg der letzten 10 Jahre natürlich so eine Familie gefunden hat und die sich organisch immer vergrößert. das, es soll ja nicht alles gleich sein und es soll natürlich unterschiedliche Regien geben, aber es gibt diesen Überschneidungspunkt und der ist Humor und den müssen wir teilen und da kann dann ein Stück ganz anders inszeniert sein, aber wir lachen über dieselben Dinge und das ist das Verbindende.
Das ist auch dieses Humorvolle ist etwas, was das Theater, glaube ich, sehr auszeichnet. Auch etwas, ein sehr körperliches Theaterspielen, darüber haben wir schon gesprochen, dass es eben auch ein Ort sein muss, der auch Freude macht und nicht jetzt immer nur ganz, ganz ernst und nur intellektuell sein muss, darf. Jetzt ist Theater ja nicht nur in Konkurrenz zu anderen Theatern, sondern zu ganz vielen digitalen Angeboten. Was kann Theater, was Social Media nicht kann?
Ja, jetzt spontan sage ich mal alles. Also wir merken es ja jetzt Gott sei Dank noch nicht in Wien, dass es weniger Interessierte gibt am Theater. Also ich kenne natürlich jetzt nicht die Zahlen von allen Häusern auswendig, aber ich gehe ja selber viel ins Theater und ich sehe, da sind sehr viele andere Menschen mit mir in dem Raum und es gibt noch genug Leute, die eine Aufmerksamkeitsspanne haben wollen und sich auch bewahren wollen, ja, über länger als ein paar Sekunden. Ich habe neulich auch ein super Stück im Volkstheater gesehen, Live, Love, Life, Strömquist. Kenne auch alle ihre Bücher, finde das ganz toll und fand das wunderbar inszeniert, wo es plötzlich da so eine Überschneidung gegeben hat, finde ich, von diesem Thema, eben so eine Szene nach der anderen, irgendwie wie wenn man es dann so wegwischt nach einer Zeit. Aber es war so theatral gelöst und total spannend und hat trotzdem alle diese TikTok-Themen bedient und besprochen. Und gleichzeitig das in einen extrem theatralen Rahmen gebracht. Das sind dann auch so Formen, wo ich denke, das ist wunderbar, dass das Theater sowas aufgreifen kann, mitnehmen kann und dem Publikum dann auf eine andere Weise präsentieren.
Jetzt gibt es ja sehr, sehr viele Bühnen in Wien, die entweder ganz explizit oder auch nur indirekt Theater zu einem politischen Medium machen, die sagen, wir wollen auf gesellschaftliche Missstände hinweisen, wir wollen wachrütteln, wir wollen Dinge ins Gespräch bringen. Was kann Theater, was die Politik nicht kann?
Naja, es ist natürlich alles politisch, was wir tun. Auch auf der Bühne darf man das nie vergessen. Gleichzeitig denke ich, also man muss auf jeden Fall immer Haltung zeigen. Als Theater und als Theaterschaffende müssen wir Haltung zeigen. Aber auch auf der anderen Seite, es muss nicht jedes Theaterstück politische Aussagen haben. Also ich denke mir, es gibt tolle Häuser, tolle Stücke, tolle AutorInnen, die das tun. Und gleichzeitig darf es aber genauso existieren, dass man einfach eine Komödie sich anschaut. Und es muss nicht allzu politisch sein. Wir versuchen aber in unseren Inszenierungen das schon auf eine Weise mit einzustricken, beziehungsweise vielleicht passiert es uns auch einfach. Also es ist gar nicht so, wir nehmen uns vor, hier kommt eine politische Aussage, sondern das ergibt sich aus dem Stoff oft und eben, weil wir vorher geredet haben, alte Stoffe, diese Themen sind überall drin und die ändern sich auch nicht, leider. Deswegen kann man die auch sehr gut wieder aufgreifen.
Das ist eigentlich auch ein bisschen traurig, dass sich so wenig ändert, aber auch wieder irgendwie auch tröstlich.
So sind wir Menschen leider gestrickt.
Ich werde dann über die Kulturnation auch dann nachher noch ein bisschen sprechen, aber noch ein bisschen auf die Bühnenfigur Julia Edmer zurückkommen. Was haben Sie zuletzt für Bühnenfiguren, von denen, die Sie jetzt gespielt haben, die waren ja extrem unterschiedlich. Gab es da irgendwas, wo Sie gesagt haben, es hat mich besonders gefordert oder besonders gechallenged?
Ja, also wir haben vorher über Killing Carmen gesprochen. Das war für mich jetzt einfach eine besondere Arbeit der letzten Saison, also oder der aktuellen Saison. Das war ja erst im Herbst Premiere, genau. Wir haben nämlich ja im letzte Saison schon so eine Preview gemacht auf der Donauinsel davon. Also das war auf jeden Fall eine besondere Arbeit für mich, weil es etwas verbunden hat, von dem ich mir wahrscheinlich immer gewünscht habe, dass es geht, nämlich wirklich Schauspiel. Also das ist auch, das macht auch diese Besetzung aus, dass wir da so eine Besetzung gemischt sind aus OpernsängerInnen und dann eben wir SchauspielerInnen, wenn man das, ich mag das ja immer nicht so trennen, aber quasi da war es ja Absicht, dass wir alle ein bisschen unterschiedlich besetzt sind und dann der Anton Zetterholm aus dem Musiktheater und genau, und wir da so einen Crossover machen durften und das ist wahrscheinlich das, was mich jetzt momentan am besten irgendwie auch repräsentiert als Bühnenperson, wie sie sagen, ja, also ich mag das, wenn Grenzen da verwischt werden und aufgelöst und man alles sein darf. Ich wollte nie irgendwie, ich muss jetzt das sein oder darf nur das sein. Aber das hat sich eh bei mir ganz gut ergeben. Ich musste das Gott sei Dank nicht immer so erfüllen.
Das ist eh schön, dass es die Möglichkeit gibt.
Ja, aber die Möglichkeit, die hat man nicht einfach so. Ich kann es jetzt auch nicht anders erklären. Das ist schon ein Akzeptieren, glaube ich, so irgendwie von außen, dass man nicht in eine Schublade gesteckt wird. Und das ist, glaube ich, generell in der Kunstwelt ja immer ein bisschen fragwürdig, weil man will die Leute ganz gern irgendwo in eine Schublade geben.
Das stimmt, das glaube ich, wollen wir alle immer ganz gern. Aber man muss aber auch so viele Dinge so gut können. Also ich denke mal, es gibt halt einfach Sängerinnen, die können nicht gut Theater spielen oder es gibt da tolle Tänzer, die ja, halt nicht singen können. Das sozusagen, glaube ich, man muss da auch eine sehr breite Palette mitbringen wahrscheinlich. Ja. Ich habe aber gehört, dass Sie auch nächstes Jahr wieder was sehr Spezielles in der Volksoper vorhaben.
Ja, das ist natürlich wirklich ganz toll, dass diese Zusammenarbeit mit der Volksoper sich in mehrere Bereiche ausbreitet. Nächstes Jahr darf ich zusammen mit meinem Kollegen Jakob Seemutan ein Stück entwickeln, beziehungsweise wir entwickeln es natürlich schon die ganze Zeit, weil da gibt es ja viel Vorlauf. Es wird ein Auftragswerk sozusagen von der Volksoper über Austropop. Und wir setzen diese Geschichte diesen Abend in einen Kleingarten Verein. Und das Ganze heißt dann Zur heißen Zitrone. Und da wird ein wunderbares, eben auch Crossover-Ensemble für uns singen, spielen und diese KleingartenbewohnerInnen darstellen.
Wie viele Rollen haben Sie da? Sind Sie da Entwicklerin, Regisseurin, Schauspielerin, Sängerin, alles auf einmal? Oder
naja, da habe ich mich ein bisschen dann entschieden, ja, doch lieber nur auf der einen Seite zu bleiben. Ich glaube, das ist klug und deswegen, ich werde das jetzt zusammen mit dem Jakob eben entwickeln und schreiben, also Autorin in dem Fall dann und später Regie führen. Und ich halte mich vom Spiel in dem Fall mal fern.
Ich würde ein bisschen gerne zu was Allgemeinerem kommen. Was bedeutet für Sie Kultur im Alltag? Sind Sie dann jemand, der auch noch ins Museum geht und in Ausstellungen geht, viele Bücher liest? Oder sagen Sie, ich habe da eh schon so einen großen Bereich, wo ich mich mit Kunst und Kultur beschäftige, das brauche ich dann nicht täglich?
Wenn, dann ist es tatsächlich nur eine Zeitfrage. Also ich bin auf jeden Fall in Kultur interessiert, auch rund um meine Arbeit muss das für mich auch sein, weil natürlich man sich ganz viel Inspiration von anderen Kunstformen auch holt. Klar, leidet das öfter drunter einfach also zeitbedingt. Ja, ich würde gern mehr Bücher lesen unterm Jahr, aber natürlich die meisten schaffe ich dann im Sommer. Es ist eh ganz normal, weil man einfach müde ist. Und unter der Saison doch sehr, sehr viel zu tun ist. Ich merke es aber immer, also immer, wenn ich mir die Zeit nehme und ja klar, man geht ins Kino und ich schaue mir auch viele andere Stücke an in Wien oder eben mal einfach mal wieder kurz eine Städtereise macht. Und ich war letzten Monat, war ich 2 Tage in London und habe mir dort 2 Stücke angeschaut und ich bin so inspiriert zurückgekommen und habe gleichzeitig aber den Kopf freigekriegt. Also für mich heißt es nicht, sich noch was draufladen, sondern eigentlich ein bisschen weg von sich zu kommen und das wieder Platz zu machen für Input von und das ist für mich sehr kostbar und ganz wichtig.
Jetzt rühmt sich Österreich ja immer als Kulturnation, hat das ja auch in der Identität nach den Weltkriegen ganz stark irgendwie auch sich auf die Fahnen geschrieben. Ist das eine Romantik, die wir da pflegen oder schreiben wir uns das zu Recht auf die Fahnen heute?
Ich denke zu Recht. Also wenn man sich Wien ansieht mit eben allen großen und kleinen Theatern, aber nicht nur Theatern, natürlich auch der österreichische Film, bildende Kunst und so weiter. Ich empfinde es tatsächlich als große Kulturstadt, die ein riesengroßes Publikum hat. Ich meine, ich lebe nicht in Berlin und weiß das nur von KollegInnen, die sagen zum Beispiel, sowas wie das Bronski würde es bei ihnen nicht geben oder hätte vielleicht nicht die gleichen Möglichkeiten oder den gleichen Erfolg. Also ich kann das nur nachsagen. Aber in Wien eben, wenn was einschlägt, schlägt es ein, ja, und dann kommen die Leute. Und zum Beispiel finde ich es total irre, weil so wie jetzt diese ganzen Solostücke total im Trend liegen, sage ich jetzt auch mal, und komplett voll sind, also die Steffi Rheinsberger mit beiden Solostücken, Nils Strunk und so weiter. Ich finde das einfach toll zu sehen, also wenn etwas einschlägt und interessiert, das war teilweise, oder Fräulein Else zum Beispiel, ich habe nur mitgekriegt am Vortag, sagt man, Vorstellungsänderung morgen doch, Fräulein Else, und das ist halt in 24 Stunden knacke voll, 840 Plätze im Volkstheater, das finde ich geil und das ist einfach in Wien möglich und deswegen würde ich sagen, ja, wir sind eine Kulturstadt mit genug interessierten Menschen.
Jetzt haben wir schon ein paar so Rollen, Funktionen von Theater besprochen. Wir haben abschalten, Spaß machen, gesellschaftliche Entwicklungen abbilden. Was würden Sie sagen, was ist die wichtigste Rolle von Theater?
Also ich glaube, dass die klassische Aussage wäre wahrscheinlich in irgendeiner Form berühren und in welcher Form, das ist ja dann wirklich auch der Thematik oder der Verfassung des Zusehers an dem Tag überlassen. Aber ich finde schon, das sollte Theater machen. Also, und wenn es die Lachmuskeln sind, wunderschön. Wenn es Nachdenken ist über politische Verhältnisse, wunderbar. Ich glaube, irgendetwas oder Musik, die einfach berührt und die mitschwingt im Körper, aber ja, ich glaube, ich würde auch bei dieser klassischen Antwort wahrscheinlich bleiben, dass man irgendetwas auslöst, was auch immer. Und ich finde es auch cool, wenn jemand schockiert ist oder wenn es einem nicht gefällt. Also ich mag schon, dass Theater unseren ZuseherInnen gefällt. Also ich bin jetzt auch niemand, der auf das aus ist. Aber ich sag mal, auch dann, es ist halt okay. Also es ist auch okay, wenn es jemandem nicht gefällt oder hat wahrscheinlich dann eben auch seine Gründe. Aber in irgendeiner Form soll sich etwas tun.
Jetzt haben Sie Emotionen, sich etwas tun, angesprochen. Auf der Bühne zu stehen und Theater zu spielen, zu singen, zu tanzen, braucht immer eine starke Emotionalität, weil sonst schafft man das nicht rüberzubringen und darzustellen. Was würden Sie sagen, ist Ihre Grundstimmung dabei auf der Bühne? Ist das Neugier? Ist es Freude? Ist es Zweifel? Ist es Wut über irgendwas? Was würden Sie sagen, was ist die große Energie, den Motor, den Sie da auf der Bühne haben? Weil da ist wahnsinnig viel Energie, das sieht man beim Zusehen.
Ja, das ist voll eine interessante Frage, das weiß ich eigentlich gar nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, da ist viel Energie und man beobachtet sich selber ja auch, vor allem, wenn man gerade viel spielt. Also jetzt diese Saison spiele ich selber extrem viel und auch extrem viel verschiedene Dinge. Also ich habe jetzt mal gezählt, das sind insgesamt in der Saison, ich glaube, 11 oder 12 verschiedene Stücke. Das ist schon einiges. Und ich beobachte mich da selber auch. Ja? Und man geht ja auch immer mit einer anderen Stimmung ins Theater an sich. Ja? Also man ist ja nicht jeden Tag gleich gut drauf oder gleich gut ausgeschlafen. Und sobald es aber losgeht, kommt man in einen bestimmten Modus. Und das ist ein ganz spannender Vorgang, weil der lässt bei mir nicht viel private Gedanken oder Energie zu. Es ist eigentlich fast wie ein Schalter. Und tatsächlich kann man den Körper zu wahnsinnig viel überreden. Also die Bühne macht natürlich etwas. Das ist auch eine Pflicht. Also dem Publikum gegenüber empfinde ich eine sehr große.
Haben Sie da zum Schalter umlegen so ein Ritual oder irgendwas Bestimmtes, was Sie machen, damit dieser Schalter sich umstellt und Sie alles andere ausblenden?
Nein. Also bei mir, glaube ich, reicht es wirklich, dass ich weiß, ich gehe da ja jetzt raus und da haben Menschen dafür bezahlt. Also das, der Respekt vor der Bühne, glaube ich, ist es. Aber nein, ich habe kein Ritual. Das ist stückabhängig. Man hat manchmal mit KollegInnen so kleine Rituale. Manchmal spricht man eine besonders schnelle, schwierige Szene mal durch oder. Aber das ist dann ganz unterschiedlich. Aber ich mache viel mit mir selber aus, einfach im Kopf.
vorher. Das ist eh das Zuverlässigste, das hat man immer dabei.
Ja, ja, genau. Es ist einfach alles, ist auf jeden Fall, mich interessiert auch das, dieses Phänomen einfach mental. Mental muss man relativ sich relativ gut unter Kontrolle haben in dem Beruf. Und das merke ich halt immer mehr, wie wichtig das ist. Also um einer Nervosität auch mal auszuweichen, einer Unsicherheit, einer, ja, wenn man traurig ist oder also einfach dieses Mentale unter Kontrolle, sich selber unter Kontrolle haben, um dann einfach bei der Sache zu sein in dem Moment und im Moment zu sein, weil das ist ja dann Theater.
Ich würde noch einmal kurz den Blick weiten. Wenn Sie jetzt auf die Kulturlandschaft gerne auch nur in Wien schauen, gibt es da Entwicklungen, die Sie freuen oder die Sie auch mit Sorge erfüllen? Sie sagen, da geht was in eine Richtung, ist unbehaglich oder sehr erfreulich?
Ja, natürlich. Also da gibt es immer Entwicklungen, denen man nicht so gerne zusieht. Klar, jetzt ganz klassisch die Einsparungen zu sehen, dass die Kammeroper schließt und so weiter. Also das sind natürlich Dinge, die finde ich sehr traurig, weil alles, was jetzt geschlossen wird oder umstrukturiert wird, man weiß, also in der Form kommt das halt dann nie wieder zurück. Andererseits, also das finde ich jetzt überhaupt nicht erfreulich, und andererseits finde ich aber natürlich auch gut, wenn etwas in Bewegung bleibt, also in der Kulturbranche, nur jetzt nicht aufgrund von, wir müssen es einfach streichen, weil es ist kein Geld mehr da. Also diese Entwicklung meine ich nicht, aber andererseits, wie gesagt, auch ganz, ganz am Anfang, also neuen Ideen muss auch Platz gemacht werden. Und dann finde ich es schon wichtig, dass man, würde ich vielleicht gern mehr sehen, ein bisschen beweglicher bleibt da auch in der Branche und auch ab und zu mal anders evaluiert oder hier, dass Chancen gegeben werden, neuen Gruppen, neuen Ideen und dass man nicht so auf alten Strukturen, an alten Strukturen festhält. Aber klar, jetzt sind wir gezwungen, damit umzugehen. Wir wissen es, dass die Kulturbranche wie keine andere trotzdem weitermacht. Das ist gut und schlecht. Aber klar, wir können nicht anders.
Ich würde zum Schluss noch gerne eine schnelle Runde machen. Sie können auf die Fragen auch gerne nur mit einem spontanen Wort antworten. Es ist nur eine schnelle Runde zum Schluss. Als Kulturministerin, was wäre Ihre erste Tat?
Oh Gott, nein, in die Politik, glaube ich, da mische ich mich nicht ein. Jetzt habe ich kurz überlegt, ja, aber sein. Politik auf keinen Fall. Ich würde zurücktreten.
Gut. Welches Kunstwerk hat Sie zuletzt inspiriert oder angeregt oder beeindruckt?
Also Kunstwerk, ich habe Hadestown gesehen in London.
Theaterstück.
Theaterstück. Es war ein Kunstwerk.
Absolut auch ein. Nein, was wollen wir jetzt definitiv?
Ich habe jetzt überlegt, ob es eine Skulptur sein muss oder ein.
Nein.
Hadestown in London, das hat mich zuletzt extrem beeindruckt.
Was war das Unkulturellste, was Sie heute schon gemacht haben?
Eine Breze beim Ströck gekauft.
Was bringt Sie zuverlässig zum Lachen?
Meine Freunde.
Was haben wir vergessen zu fragen, was wir unbedingt noch über Sie wissen sollten?
Ich glaube, es war eh genug.
Dann vielen, vielen Dank für diese Gesprächsreise, die wir gemeinsam unternommen haben, Julia Ettmeier. Vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Das war unsere heutige Folge vom Kulturkompass. Ihnen allen danke fürs Zuhören. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns diesen Kontinent Kultur zu bereisen. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder mit dabei sind. Und bis dahin bleiben Sie neugierig.
Der Kulturkompass. Was wirklich los ist in der Kulturnation. Alle 14 Tage eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.